Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ja, Wutausbrüche. Wir sind im Galaterbrief und da passen Wutausbrüche ziemlich gut. In der fünften Woche, ich frage mich, ob es euch langsam zu den Ohren rauskommt, dieser Brief. Und es dreht sich ja ein bisschen auch immer ums Gleiche. Heute aber ein wunderschönes Thema. Freiheit. Julian hat eben gesagt, ich freue mich richtig auf dieses Thema, das stimmt. Freiheit. Mindestens kann man sagen, dass das wahrscheinlich eins der Worte ist, die jeder Mensch gerne hört und mit denen jeder Positives assoziiert. Also wenn ich sage, was ich damit verbinde, wenn ich Freiheit höre, weitet sich vor meinem inneren Auge die Landschaft. Ich denke nicht an Berge, hört, sondern eher an eine Weite. Und irgendwie bin ich in dieser Weite unterwegs. Also ich bewege mich darin. Also Freiheit hat für mich irgendwie nicht viel mit Stillstand zu tun. Ich bewege mich über diese Weite mit einem Fahrzeug. Das Dach ist offen. Wind, natürlich warmer Wind. So, bin auch nicht allein. Freiheit darf irgendwie nicht Einsamkeit sein. Also so irgendwie Freiheit. Wenn ich das höre, beginnen solche Bilder vor meinem inneren Auge. Ist das kitschig? Absolut. Aber das hat die Freiheit vielleicht so ein bisschen an sich oder die Bilder, die wir damit verbinden. Darum geht's heute. Freiheit und ein bisschen auch tatsächlich um dieses Gefühl von Freiheit. Bevor wir aber zur Freiheit kommen, ein kurzer Überblick über das, was bisher geschah, wenn wir unsere Reihe anschauen. Seht ihr, was bisher geschah? Das alles... Bis dahin haben wir schon gelesen. So kann man das nicht sehen, ne? Vielleicht kann man so? Könnt ihr so? Nee, mal lassen so. Diese Linie da in der Mitte ist so ein bisschen dieses Entweder-Oder, was Paulus durch den ganzen Brief aufmacht. Entweder Gnade oder Gesetz, ihr lieben Galater. Eins von beidem. Die Galater sind junge Christen, die... eine junge Gemeinde, kann man sagen, oder junge Gemeinden, mehrere. Und die sind zum Glauben an diesen Christus, diesen gekreuzigten und auferstandenen Jesus von Nazareth gekommen. Aber es haben sich innerhalb dieser, und zwar durch Paulus zum Glauben gekommen, aber innerhalb dieser Gemeinschaften haben sich Einflüsse breit gemacht, die sagen, alles super mit eurem christlichen Glauben oder mit unserem christlichen Glauben. Ihr braucht zur Vollkommenheit allerdings ein bisschen Judentum noch mit rein. Ein paar alttestamentliche Gesetze. Nicht viele, aber ein paar. Die sind auch für den Christen unerlässlich. So ungefähr. Und Paulus wehrt sich vehement gegen diese Einflüsse. Deswegen, ich glaube, es hackt. Und wenn man das mal durchgeht, er erzählt in dem ersten Teil, in der ersten Predigt haben wir gesagt, Paulus erzählt einfach von seiner Geschichte. Leute, ich habe das gelebt. Ich komme selbst aus dieser Tradition. Ich bin durch meinen Glauben an Christus frei geworden daran, mit mir nicht. Mit mir geht es nicht wieder dahin zurück. So, das ist ein bisschen autobiografisch gewesen. Dann nie wieder, da in dieser Predigt, das war Matze, ja, so ein bisschen den die Aussage gemacht, du kannst nicht beides haben. Du kannst nicht Gnade haben und ein bisschen Gesetz, so. Deswegen ist da so ein Mensch halb rasiert und halb nicht. Matze hat gezeigt, wie beschissen das aussieht, wenn man Bart hat und gleichzeitig glatzrasiert ist. Also du kannst nicht beides haben. So. Im dritten haben wir dann beschrieben, dass das ein Paradigmenwechsel ist, auch für die Leute damals. Tatsächlich ein anderes Denken, ein Paradigmenwechsel, so ähnlich wie vom geozentrischen Weltbild zum kopernikanischen, also zum heliozentrischen Weltbild, wenn euch das was sagt. Ja, ein tatsächliches anderes Denken. Wir und unsere Taten sind nicht mehr in der Mitte des Universums. So, dann hat Matze letztes Mal beschrieben, oder hat beschrieben, wie Paulus das den Leuten erklärt, seid euch im Klaren, wer ihr seid. Ihr seid nicht länger Sklaven, ihr seid Kinder Gottes. Söhne, Töchter, ich habe keine Ahnung übrigens, was das Bild hier in dieser Predigt verloren hatte. Ich habe die Predigt nicht gehört, ja? Götze und Klose sind das? Keine Ahnung. Aber irgendwas wird es euch sagen, die ihr da wart. Wenn ihr nicht da wart, so wie ich nicht jedes Mal da wart, dann hast du jetzt wahrscheinlich nicht alles verstanden von meinem Überblick. Das macht nichts. Ich habe es für die anderen nochmal angerissen, so als Erinnerung. Wenn du heute zum ersten Mal hier bist, wirst du trotzdem in das Thema reinkommen. Hoffe ich. So, wichtig ist nur zu wissen, Paulus schreibt eine Streitschrift, streitet wirklich da drin. Und es geht um den Kern christlichen Glaubens. Es geht um so große Fragen, wie ist Gott eigentlich wirklich? Liebt er wirklich bedingungslos oder liebt er plus ein paar kleine Regeln? Das muss man irgendwie im Hinterkopf haben. Und um den Text heute zu verstehen, da ist er, muss man noch wissen, das, was in dieser jungen Kirche damals von einigen gefordert wurde, was man vielleicht doch schon auch noch aus dem alttestamentlichen jüdischen Glauben mitnehmen sollte, eine kleine wichtige Regel, das war die Beschneidung. Das Zeichen der Zugehörigkeit zum alttestamentlichen Gottesvolk. Sie sagten, das ist eins der wenigen Dinge, die auch für Christen wichtig sind. So, findet ihr heute vielleicht absurd, den Gedanken? Aber war damals überhaupt nicht absurd. Das hat mit diesem Paradigmenwechsel zu tun. Wie kann das sein, dass das, was jahrhundertelang irgendwie unsere Identität und unsere Zugehörigkeit zu Gott irgendwie dokumentierte, ja, ausmachte, wie kann das jetzt einfach über Bord fliegen? So. Kann man das einfach über Bord werfen? So, jetzt kommen wir zu diesem Text. Und weil ihr heute relativ viel und konzentriert mitdenken müsst, habe ich gedacht, werde ich versuchen, diesen Text jetzt ein bisschen anschaulich zu machen, indem wir uns vorstellen, ich habe versucht, ihn auswendig zu können, jetzt gleich, mal gucken, indem wir uns vorstellen, Paulus würde ihn gerade diktieren. Ja, also, wir spielen das mal ein bisschen. Hier sitzt Paulus Schreiber, der hat natürlich einen Rechner vor sich und ich nehme irgendwie an, wäre Paulus Schreiber, ja? So, Paulus selbst sieht ein bisschen seriöser aus. Das ist Paulus. Okay, also gehen wir mal in diese Szene rein. Ja, Schreiber, wie auch immer Schreiber hieß. Ja, Schreiber hieß er. Lass uns mal mit dem Galaterbrief weitermachen. Pause ist vorbei. Der muss heute unbedingt noch raus. Je früher die Galater von mir hören, desto weniger breitet sich da diese Sache da aus. Sag mal, was war letzter Satz? Wo stehen wir gerade? Ja, Moment, letzter Satz, das war der ganze Abschnitt über Abraham, bla bla bla, Sklaverei, bla bla bla. So, hier, dein letzter Satz war, zur Freiheit hat Christus uns befreit, bleibt da standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. So, dann wolltest du eine Kaffeepause. Gut, Freiheit, okay, wir machen so weiter. Lasst es euch von mir, Paulus, gesagt sein. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch das, was Christus getan hat, nichts nützen. Ich weise jeden, der sich beschneiden lassen will, nochmal mit allem Nachdruck darauf hin, mit seiner Beschneidung verpflichtet er sich, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr versucht, mit Hilfe des Gesetzes vor Gott gerecht dazustehen, habt ihr die Verbindung mit Christus verlassen und habt ihr die Verbindung mit Christus aufgelöst und habt den Weg der Gnade verlassen? Das ist vielleicht ein bisschen hart formuliert. Klappe! Ja, Entschuldigung, aber ich muss den Gedanken noch zu Ende bringen. Habt den Weg der Gnade verlassen. Also, wir hingegen warten auf die Gerechtigkeit, die Gott für uns bereithält. Und diese Hoffnung verdanken wir dem Geist Gottes. Sie ist uns aufgrund des Glaubens geschenkt. Denn wenn jemand mit Christus verbunden ist, spielt es keine Rolle, ob er beschnitten ist oder unbeschnitten. Allein, das Einzige, was zählt, ist der Glaube. Vielleicht sollte man ergänzen, ein Glaube, der sich in tätiger Liebe als wahr erweist, als echt erweist. Schon seltsam. Eigentlich wissen die das alles, ne? Wie schnell Leute sich verunsichern lassen, nur weil denen ein paar Leute so ein Floh ins Ohr setzt. Okay, weiter. Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch nur davon abgebracht, dem Weg oder der Wahrheit weiter zu folgen? Die Argumente, mit denen man euch überzeugt, kommen nicht von dem, der euch zum Glauben ruft. Denk daran, die kleinste Menge Sauerteig genügt, um den gesamten Teig zu durchsäuern. Doch im Vertrauen auf den Herrn bin ich zuversichtlich, wenn ich an euch denke. Ich bin überzeugt, ihr werdet die Dinge genauso sehen wie ich. Aber diejenigen, die euch verwirren und irreführen, werden ihrer Strafe nicht entgehen. Ganz gleich, wer es auch ist. Bam! Mir, liebe Geschwister, kannst du Geschwister in Anführungszeichen, ah, geht nicht. Liebe Geschwister, wird unterstellt, ich würde immer noch verkünden, man müsste sich beschneiden lassen. Wenn das zutrifft, warum werde ich dann noch verfolgt? In diesem Fall wäre der Anstoß beseitigt, den die Botschaft vom Kreuz erregt.
Sollen doch die Leute, die euch da aufhetzen, gleich so konsequent sein und sich nicht nur beschneiden, sondern gleich noch kastrieren lassen.
Genau, schreibt das hin. Ja, schreibt das hin. Weißt du den Satz noch? Ja. Ja, trau dich, kastrieren lassen. Wuhu, das wird einschlagen wie eine Bombe. So ungefähr kann man sich das gleich vorstellen. Hab gemerkt, ich konnte ihn halb auswendig, ne? Wir sind sozusagen am dramatischen Höhepunkt, am dramatischen Höhepunkt des ganzen Briefes. Ich glaube, das ist tatsächlich, also einmal sind wir drehzahlmäßig am Höhepunkt der Wut von Paulus, was sich schön in diesem Kastrieren lassen äußert, ne? Und wir sind auch so inhaltlich am Höhepunkt. So, es läuft eigentlich, kann man sagen, nicht auf diesen Satz raus mit dem Kastrieren, ne, wo Piep kommen müsste oder wo bei Hassknecht irgendwie jetzt eingeblendet würde, wir bitten um etwas Geduld, oder? Obwohl er da richtig sauer ist und tatsächlich auch irgendwie sich im Ton vielleicht vergreift, kann man das sagen. Aber mit diesem ersten Satz sind wir am inhaltlichen Höhepunkt. Der fasst eigentlich alles zusammen, worum es ihm geht. Und ich werde heute nur über diesen ersten Satz predigen übrigens. Zur Freiheit hat Christus uns befreit. Bleibt daher standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Wunderschöner Satz. Und ich habe in drei Fragen gedacht in der Vorbereitung. Ihr denkt jetzt mit mir in drei Fragen, bleibt euch nicht anders übrig. Die erste Frage, was ist eigentlich Freiheit? Jetzt nicht so abstrakt, sondern von was reden wir hier, wenn wir Freiheit sagen? Was ist eigentlich Freiheit hier? Warum wählen Leute Unfreiheit? Warum wählen Leute Unfreiheit? Warum muss man denen das sagen, sie sollen doch frei bleiben? Ist eigentlich komisch. Und das Dritte, wie bleibt man frei? Wie können wir Freiheit verteidigen? So. Bevor wir uns diesen Fragen widmen, noch was Grundsätzliches, was wichtig ist. Was nochmal mit diesem Entweder-Oder zu tun hat, so ein bisschen. Man kann sich ja schon fragen, warum macht Paulus dieses Entweder-Oder auf? Warum durch den ganzen Brief Entweder-Oder? Ihr könnt nicht ein bisschen von beidem. So, warum sagt er sowas wie, wenn ihr euch beschneiden lasst, und da könntest du jetzt irgendwas anderes einfügen, was auf uns besser passt, dann wird euch das, was Jesus getan hat, nichts nützen. Also nicht nur nicht mehr so viel nützen oder das macht das ein bisschen kleiner, sondern nichts mehr. Ja, immer Entweder-Oder. Warum sieht er das so schwarz-weiß? Mal auf uns übertragen, also man könnte doch sagen, zum Beispiel, was wäre etwas, wo wir sagen, also das ist heute eine Sache, die gehört zur Identität eines Christenmenschen. Man könnte sagen, ja, zu einer Kirche gehören und halbwegs regelmäßig den Gottesdienst besuchen. Warum würde Paulus sagen, so gut, wenn du Kirchenzugehörigkeit und Gottesdienstbesuch zur Bedingung für den Glauben machst, dann sagt er nicht, siehst du es ein bisschen streng, sieh das doch mal ein bisschen lockerer oder so. Dann würde er sagen, dann verlierst du alles, worum es eigentlich geht. Warum so grell? So entweder oder. Sind Kirche und Gottesdienst gute Dinge? Natürlich. Was machen wir sonst hier? Sind das, ja, klar. Warum würde er sagen, wenn das aber Bedingung ist, dann verlierst du alles? Warum sagt er entweder oder? Warum sagt er, wenn du ein bisschen Gesetz wichtig findest, verlierst du die Gnade ganz? Warum sagt er, wenn du dich beschneiden lässt, kannst du dich auch gleich kastrieren lassen? Warum sagt er, wer versucht, Gott mit Taten zu beeindrucken, der hat den Weg der Gnade verlassen. Warum sagt er, ein bisschen Sauerteig reicht? Und das macht den ganzen Teig sauer. Immer entweder oder. So, ich versuche das mal zu sagen. Ich glaube, Paulus sagt, an diesem Punkt entscheidet sich, in was für einer Welt, in was für einem Glauben, mit was für einem Gott du lebst. Weil dein Denken bestimmt dein Denken bestimmt deine Realität. Versuch mal, den Gedanken mitzudenken. Das, was du denkst, bestimmt, wie die Dinge sind. In deiner Wahrnehmung jedenfalls. Also die Art und Weise, die Art der Welt, an die du glaubst, das ist auch die Welt, in der du lebst. Das Gottesbild, das du hast, das ist dann auch der Gott, mit dem du lebst. Wenn deine Religion eine ist, wo Handeln und Tun, wo es darauf ankommt, wo es auf dein Gutsein ankommt, dann bist du verdammt auch so zu leben. So, denn dein Bild, deine Einstellung, dein Denken formt deine Realität, formt deine Religion. Religion ist ja eigentlich praktisch, deine Religion ist deine Welterklärung, ne? Also Religion erklärt ja nicht ein bisschen was von der Welt, sondern die Religion sagt immer, so ist alles miteinander. So ist Gott, so ist der Mensch, so ist die Welt. Wenn du das hast, was alles erklärt, dann ist das eine Religion. So. Und wenn Gott hier, ja, wenn dein Gott bedingungslos liebt, dann kommt da eine andere Religion raus, als wenn er liebt, aber nicht ganz bedingungslos. So. Es kommt eine andere Religion raus. Du lebst dann in einer anderen Welt. Du hast einen anderen Gott. Die Rolle des Menschen ist eine andere. So. Paulus sagt, Gott ist so, aber ein bisschen von diesem Denken macht das da total kaputt. So. Also du kannst dir merken vielleicht, dein Denken über Gott und die Welt und die Rolle des Menschen, das bestimmt, wie deine Welt und dein Gott und die Rolle des Menschen ist für dich. So. Und deswegen sagt Paulus, wir brauchen hier wirklich Klarheit. Nicht so ein bisschen beides. Paulus glaubt natürlich, wir leben in einer Welt, in der Gott unsere Freiheit will. Unsere Freiheit will. Und deswegen sind die beiden Punkte, die er hier aufmacht, Freiheit auf der einen Seite oder Unfreiheit auf der anderen Seite. Nicht bisschen, sondern entweder oder. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Was ist Freiheit? Von was für einer Freiheit reden wir hier? Also erstmal allgemein. Ich glaube, Freiheit ist einer der großen Träume der Menschheit. Freiheit, schon immer gewesen. Du kannst dir die großen Menschen dieser Welt anschauen. Ich meine, die was bewegt haben, ja, die großen Menschen der Geschichte. Du wirst in ihrer Motivation wahrscheinlich zu einem großen Teil den Drang nach Freiheit für sich oder andere finden. Du kannst dir die Konflikte der Welt angucken. Die Kriege, Revolutionen, Reformen, so. Da spielt nicht nur die Freiheit eine Rolle, manchmal auch einfach Gerechtigkeit oder manchmal auch Geld oder so. Aber Freiheit ist eins der großen Motive für die Konflikte unserer Welt. Du kannst dir die Seele, deine eigene Seele angucken, deine inneren Kämpfe, deine Hoffnung, deine Ängste, so. Und immer spielt der Drang nach Freiheit eine gewisse Rolle. Ich würde sogar sagen, meistens eine Hauptrolle. Es gibt noch andere Triebfedern in uns, ganz klar, aber Freiheit ist ein großer Player. Das, was uns einschränkt, das, was uns klein hält, das, was uns minimiert, das, was uns Angst macht, das, was uns diskriminiert, demütigt, das wollen wir abschütteln. Wir können nicht einfach damit leben, dass das eben so ist. Manchmal müssen wir. Aber wir wollen nicht. Freiheit als der große Traum. Wir wollen frei sein. So, Paulus würde sagen, zu Recht. Zu Recht. Und deshalb muss sich jede Religion daran messen lassen. Führt sie Menschen in Freiheit? Könnt ihr mal die Religionen und Philosophien drauf abklopfen? Ist wahrscheinlich gar nicht so einfach übrigens. Aber ist eine gute Frage. Machen sie frei? Oder sagen sie, ja, ordne dich einer gewissen Unfreiheit unter? So, okay, was für eine Art Freiheit ist das, von der Paulus da redet? Paulus sagt, Christus hat uns dazu befreit. Also es ist eine Freiheit, die wurde dir geschenkt. Also ein Befreier schenkt Leuten die Freiheit. Und jetzt ist jemand frei. Freiheit, also eine Art Freiheit ist hier gemeint, die man sich offensichtlich nicht selbst erkämpfen kann, sondern eine geschenkte, von Christus geschenkte. Und wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, muss man sagen, ja, es ist auch erstmal eine innere Freiheit. Ne? Also Jesus hat keine politische Revolution angezettelt und gesagt, also das Wichtigste ist mal Römer raus aus unserem Land. Wir brauchen Freiheit. So. Irgendwie geht es erstmal um eine innere Freiheit. Deswegen war mir der Anfangstrailer ziemlich wichtig. Wer den verpasst hat, ja, also merkt euch, es lohnt sich manchmal pünktlich hier zu sein. Wir haben ihn aber auch auf Facebook gestern schon gepostet, in der Hoffnung, manche lesen, gucken ihn vorher schon an und so. Also, da war die Aussage, Freedom is a state of mind. Das passt unheimlich gut. Freedom is a state of mind. Eine, ich weiß gar nicht, wie man das genau übersetzt, eine innere Verfassung, ein Gemütszustand, eine innere Einstellung. Ich habe gedacht, wir bleiben bei state of mind. Das klingt irgendwie viel geiler, so als innerer Gemütszustand. Aber das ist wahr. So, das ist wahr erstmal. Es geht erstmal um innere Freiheit. Es gibt, glaube ich, es gab, glaube ich, keinen freieren Menschen als den Zimmermann Jesus von Nazareth, obwohl das ein Mensch war, der von der politischen Diktatur, vom Regime, von der religiösen Führung und einem wütenden Mob gekreuzigt wurde. Äußere Freiheit war da zum Schluss wenig. Aber er hängt an diesem Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, die wissen nicht, was sie tun. Das ist innere Freiheit, state of mind. Nelson Mandela wäre auch so ein Beispiel. Jahrzehnte im Gefängnis, kommt aus dem Gefängnis raus, ohne Groll auf dieses System und so und seine Gefängniswärter und wie auch immer und führt ein Land in die Versöhnung, weil er innerlich frei geblieben oder frei geworden ist, weiß ich nicht genau. Innere Freiheit. So, innere Freiheit drängt natürlich auf äußere Freiheit. Das ist keine Freiheit, die sagt, egal, wenn wir unterdrückt werden, ja? So. Aber innere Freiheit ist mehr als äußere Freiheit. Die Freiheit, zu der dich Christus befreien kann. Ich habe das mal versucht zu umschreiben. Was ist das eigentlich für eine Freiheit? So, diese State of Mind, die christliche Freiheit. Ja, das ist eine Freiheit von der Macht, die dich zwingt, zuerst an dich und dein Glück zu denken. Das ist eine Freiheit von der Macht, die dich zwingt, die zu hassen, die dir wehtun. Es ist eine Freiheit von der Macht, die dich zwingt, mit der Zeit am Leben zu verzweifeln. Es ist eine Freiheit von der Macht, die dich zwingt, dich darum irgendwie selbst zu erlösen. Wie auch immer. So diese Macht nennt die Bibel, Paulus an anderen Stellen auch, jetzt in dem Text nicht, aber diese Freiheit, diese Macht, die uns zwingt, uns auf uns selbst zu konzentrieren, ja, die nennt die Bibel Macht der Sünde. Luther hat das so genannt, der Mensch ist gezwungen, also es ist ein in sich verkrümmter Mensch, der Mensch ist gezwungen, auf sich selbst zu gucken, auf sich selbst reduziert zu sein, auf sich selbst fixiert zu sein. Das ist auch ein State of Mind. So, ich bin irgendwie Mittelpunkt und ich muss glücklich werden und so. Oder ich bin schuld an Dingen oder ich versage oder all diese Dinge. So, Paulus sagt, Christus hat uns gezeigt, unsere Welt ist eine ganz andere. Auch wir sind andere. Wir können andere sein. Weil da gibt es einen Gott, der will unser Glück. Das müssen wir nicht erkämpfen. Da ist ein Gott, der will unser Glück. Da ist eine Macht hinter allem, die Liebe ist. Gott ist Liebe. Nicht ein bisschen noch davon, sondern komplett Liebe. Da ist eine Kraft, die ist tatsächlich stärker als Hass und deswegen auch stärker als der Hass in einem Herzen von Mandela oder wo immer Hass entstehen könnte. So, da ist ein ewiges Leben, das dir geschenkt wird. Das ist alles da und deswegen kannst du frei sein. Innen drin frei werden. State of mind. So, diese Art von Freiheit meinen wir. Jetzt, warum tendieren Menschen zur Unfreiheit? Warum tendieren, vor allen Dingen Menschen, die das schon mal begriffen haben, ne? So. Das ist bei den Galatern so. So, ist das überhaupt so, dass Menschen zur Unfreiheit tendieren? Ich fürchte ja, sonst müsste Paulus so einen Brief nicht schreiben. Und ich erspare mir jetzt mal, das zu begründen. Aber ich glaube, wenn man sich umguckt, kann man eine Tendenz beobachten, dass Menschen sich Freiheit immer wieder nehmen lassen, auch wegen etwas, was in ihnen selbst angelegt ist. So, ich nehme an, politische Unterdrücker in dieser Welt hätten es zumindest schwerer, Menschen ihre Freiheit zu nehmen, wenn es diese Tendenz in uns nicht gäbe. Ich beschreibe gleich, was das ist. Es gibt sozusagen einen Feind der Freiheit, ein Werkzeug der Unterdrücker und dieses Werkzeug aber liegt in uns selbst. Was ich meine, ist die Angst. Ist die Angst. Die Macht, die dir die Freiheit nimmt, nutzt die Angst als Werkzeug. Deswegen hat Jesus mal sowas gesagt, ich muss das ablesen. Meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ja, das wäre State of Mind, ne? Das wäre innere Freiheit. Man kann mir das Leben nehmen, da fürchte ich mich doch nicht. Okay. Unsere innere Freiheit ist immer wieder bedroht von der Angst. Verständlicher Angst. Verständlicher Angst. Angst zum Beispiel jetzt, ja, hier bei dem Clip. Ja, zurück. Hier bei dem Clip. Angst, auf einem öffentlichen Platz durchs Wasser zu tanzen. So. Ein bisschen musst du da über deinen Schatten springen und dann fühlst du dich freier. Kann ich mir schon vorstellen. Letzten Sonntag hatte ich Angst, und habe erlebt, was Versagensangst ist. Letzten Sonntag war die Aufzeichnung für diese Show da. Klein gegen groß, Bibelverse auswendig, ja. Habt ihr eben gemerkt, wie gut mein Gehirn ist. Geht so, aber auch nicht so, ja. Also, ich war super vorbereitet. Darf euch nicht sagen, wie es ausgegangen ist. Aber in der Probe dann unterläuft mir ein Fehler. Und die Regisseurin guckt mich, ich sehe die Angst in ihren Augen an und sagt, Christoph, wollen wir das, sollen wir nochmal üben? So. Und dann hatte ich ein paar Stunden Wartezeit. Und ich war super nervös. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so nervös bin. Meine Familie belustigt, hippeliger Papa läuft auf und ab und so. Ja, ein hippeliger Papa, der sich nicht mehr sicher ist, kann ich diesem Gehirn hier vertrauen? Und wenn nicht, blamier ich mich vor Millionen. Also, das ist dann schon scheiße peinlich. So, also Versagensangst. So, um meine innere Freiheit musste ich praktisch regelrecht kämpfen in diesen Stunden. Jetzt gibt's schlimmere Versagensängste als bei einer Show Bibelverse nicht wissen. Schlimmeres, also gut, für Millionen ist peinlich, aber ist nicht weiter relevant für mein Leben. Es gibt schlimmere Versagensängste. Bezogen auf die Versagensangst könnte man sagen, der christliche Glaube sagt dir, da ist ein Gott, der hat dich gemacht und begabt. Und der sagt dir, ich glaube an dich. Du kannst mehr, als du meinst. Und wenn es nicht klappt, ist es kein Problem. Ist es kein Problem. Das wird nichts ändern an deinem Wert, an meiner Liebe zu dir. So. Du bist in Ordnung mit deinen Schwächen. Das zu verinnerlichen ist State of Mind. Freiheit vor Versagensangst. So. Und trotzdem packen uns Versagensängste und sie machen Freiheit kaputt. So. Versagensangst ist jetzt nur am Rande das, um was es hier geht. Leider spielt Angst in religiösen Denken vieler Menschen auch eine Rolle. Bei den Galatern hat sich die Angst eingeschlichen, sie könnten durch das Einhalten von oder das Nicht-Einhalten von wichtigen Regeln sich Gottes Gunst verscherzen. So. Oder sie könnten vielleicht nicht ganz so nah drankommen an diesen Gott oder irgendwie so. So, überall da, wo du spürst, hey, hier sind Leute sehr gläubig, sehr religiös, aber du spürst ganz ehrlich, sag mal, sind die frei? Sind die gelassen? Sind die mit sich im Frieden? Da vermute ich, wirst du Angst im Spiel finden. Übrigens, es ist ein bisschen fies, das über andere zu denken. Ja, denk einmal mal an dich. Andere zu beurteilen, oh, ihr, da ist ja Angst im Spiel bei euch, ist immer eine heiße Kiste. Ja, aber in mir selbst, da wo ich merke, ich bin religiös, aber da, ich fühle mich nicht frei. Ist da Angst im Spiel? Mal ein paar Ängste, die mir in der letzten Zeit über den Weg gelaufen sind. So, euch wahrscheinlich auch, in den Medien zum Beispiel. Eine Angst wäre, darf man sich über Religion und Gott lustig machen? Darf man sich darüber, ich meine jetzt mal nicht, denken wir nicht jetzt an den Islam, denken wir an unsere Religion. Darf man sich über Gott lustig machen? So. Ich finde das Sympathischste am Judentum zum Beispiel, den jüdischen Witz über die eigene Identität, die eigene Rolle, die eigene Religion. Also mal, kennt ihr vielleicht, ein Witz. Betet ein Rabbi verzweifelt zu Gott. Gott, Yahweh, ja, nee, Yahweh wird er nicht sagen. Elohim, was auch immer. Gott, mein Sohn hat sich taufen lassen. Antwortet Gott, oh, deiner auch. Also, das ist ein jüdischer Witz. Ja. So, also, sich über die eigene Religion lustig machen. Darf man das? So, es ist ein Zeichen von Freiheit, ja, wenn man sagt, das darf ich, Ob man das dann macht, ist eine andere Frage. Ja, ob das gut ist, ob das irgendwem hilft oder wie auch immer. Ja, so, aber ist es Angst vor Gott, die mich hindert und mich zurückhaltend sein lässt? Ja, es gibt die Angst, Gott beleidigen zu können. Ich glaube nicht, dass uns das gelingt. Oder die Moralfrage vieler Christen, ja, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, was darf ich nicht. Es ist sinnvoll, über Moral nachzudenken, aber die Art der Fragestellung zeugt schon von Angst. Was darf ich? Ja, und genau bis dahin, was ich darf, würde ich dann auch gehen. So. Aber dahinter kommt die Angst. Gott könnte, was weiß ich, tun, wenn ich so. Oder die Angst zu zweifeln. Die Angst zu zweifeln. Mit dem eigenen Zweifel irgendwas kaputt machen zu können und deswegen den Zweifel lieber nicht zuzulassen. Also weil Zweifel heißt ja, ich bin skeptisch, Gott, und du willst ja mein Vertrauen, also darf ich nicht zweifeln. Die Angst. Es gibt Stimmen in uns, die nähren die Angst innerhalb unseres religiösen Seins. Und das ist letztlich ja dann Angst vor Gott. So. Wir glauben, weil wir glauben, durch diese Stimmen, die uns da Angst machen, redet irgendwie vielleicht auch Gott zu uns. Ne? Mir hat vor 15 Jahren mal jemand gesagt, habe ich mir bis heute gemerkt, er hat gesagt, ja, wir haben so innere Stimmen in uns. Ne? Die Stimme, die dich kleiner, schwächer, ängstlicher macht, du kannst sicher sein, das ist nicht Gott. War mal so eine einfache, ja, ich glaube, das ist richtig. So. Wenn dich diese Stimme kleiner, schwächer, ängstlicher macht, das ist niemals Gott. Das ist die Stimme der Macht, die will, dass du unfrei bist oder unfrei bleibst. Und sie nutzt deine Angst. So, eine Ergänzung noch. Ich glaube übrigens, dass sogar die Freiheit selbst uns manchmal Angst macht. Also da sind mir in letzter Zeit solche Dinge über den Weg gelaufen. Angst vor Beliebigkeit. Angst vor Beliebigkeit. Also Freiheit, ja, da taucht gleich die Angst vor Beliebigkeit auf. Ist dann alles beliebig? Und das macht mir Angst. Oder Angst vor Verwässerung der Wahrheit. Könnte man der Freiheit auch unterstellen. Oder Angst vor Verunreinigung des Glaubens, habe ich kürzlich gehört. Deswegen muss man sich trennen von so, Verunreinigung. Manche haben deshalb Angst vor dem Dialog mit anderen Religionen, weil das könnte ja dann da reinkommen. So. Angst vor dem Ende christlicher Werte, all diese Dinge, Angst. Das Attraktive jetzt an Regeln ist, als Pendant zur Angst, wenn du sagst, okay, das darfst du nicht, aber das musst du nicht mehr selbst entscheiden, das wird dir gesagt. Das Attraktive daran ist die Sicherheit, die das gibt. Ja, wenn wir Angst haben, wollen wir gerne Sicherheit. In der Unfreiheit liegt tatsächlich eine gewisse Sicherheit. Das ist so ähnlich wie, wenn wir jetzt über Vorratsdatenspeicherung reden oder hier so Überwachung, ja, und Kameras und so. Ja, das ist ein bisschen Unfreiheit, ne? Aber was kriegen wir dafür? Sicherheit. Ganz ähnlich ist das in der Religion auch. Bei den Galatern heißt es also, hey, dann was ist wichtig? Beschneidung, Sabbat und hier so ein paar Feste, jüdische Feste halten. Und ich gewinne damit Sicherheit, dass ich richtig bin. Das ist viel einfacher als Freiheit. Die christliche Freiheit bietet in einer gewissen Weise keine Sicherheit. Ja, das ist der Preis von Freiheit. Nicht so viel Sicherheit. Denn du musst jetzt zum Beispiel glauben, dass Gott dir gnädig ist. Ja, du kannst es nicht selbst erarbeiten, du musst es glauben. Und du könntest dich täuschen. Ja, das ist das Unsichere. So. Und da ist schon wieder die Angst, ne, die sich meldet. So, wie bleiben wir frei? Also, warum rutschen Leute in die Unfreiheit? Ich glaube, es ist die Angst und der Wunsch nach Sicherheit. Wie bleibt man frei? Nun, ich glaube, so ähnlich wie bei politisch-gesellschaftlichen Freiheiten, wir müssen sie verteidigen. So, Meinungsfreiheit oder was man verteidigen kann. Freiheit muss verteidigt werden. Paulus sagt, lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Das heißt, Freiheit braucht Widerstand. Ich habe gedacht, wir müssen also der Angst in uns selbst Widerstand leisten, wenn sie da ist. Ja? Der Angst nicht glauben. Meiner Versagensangst vor der Show musste ich auf eine gewisse Art versuchen, nicht zu glauben. So. Leicht ist das nicht. So. Ob es dann gut ausgegangen ist, könnt ihr dann sehen. Wie sieht so ein Widerstand gegen den Einzug der Angst in unsere Religion, in unseren Glauben aus? Oder gegen den Einzug nach Sicherheitsstreben in unserem Glauben? Jetzt, ich hoffe, dass ihr mir im letzten Punkt jetzt noch folgen könnt, weil ihr werdet, glaube ich, im Moment denken, wo ist er denn jetzt? Ja? Weil ich das werde jetzt ein bisschen systematisch versuchen, zu sagen, wie kann dieser Widerstand gegen Angst und für Freiheit aussehen? Und das hat auch mit einer Sache zu tun, die mir letzte Woche über den Weg gelaufen ist. Nämlich ein brillanter Vortrag von Pastor Jens Stangenberg, wer ihn kennt, egal, wer ihn kennt, kann ja mal googeln. Findet ihr vielleicht seinen Vortrag, war glaube ich die Predigt, seine Predigt vor 2 Wochen oder so, ist aber zu einem Vortrag von 18 Minuten ausgeufert, aber super. Den will ich kurz zusammenfassen, sehr kurz. Aber ich muss etwas dafür aushalten und ich glaube, es wird uns helfen, die Freiheit zu verteidigen. So, er sagt, und das stimmt auch, es gibt im Grunde 3 Quellen für unseren Glauben. 3 Quellen für das, was wir über Gott wissen oder zu glauben zu wissen. So, die Bibel, den Geist Gottes und die Kirche. Wichtig ist, keine dieser 3 Quellen gibt uns Sicherheit. Aber diese Unsicherheit müssen wir verteidigen. Jetzt erkläre ich wie. Er sagt, schau, die Bibel als erstes, ja? Verschriftete Gotteserfahrung ist eine der Quellen für unseren Glauben. Keine Frage. So. Vielleicht am wichtigsten die 4 Biografien über Jesus in dieser Bibel. Allerdings nicht Autobiografien. Wir haben keinen Satz, den Jesus selbst geschrieben hat. Das heißt, wir haben hier eine Quelle von Gottes Offenbarung in der Bibel, aber wir haben was Indirektes. Das ist nicht vom Himmel gefallen, Wort Gottes, sondern das ist indirekt. Wir begegnen darin Gott, aber Gott wird darin auch nicht ganz verfügbar. So, ja? Eine indirekte Quelle. Das zweite, der Geist Gottes. Also, was meine ich damit? Menschen erleben Gott heute natürlich auch einfach durch ihre eigene Erfahrung mit Gott. So. Sie beten, sie versuchen Gottes Reden zu hören, ihn zu fragen, wo soll's lang gehen, und dann erleben sie Führung oder nicht, oder, ja, also, auf unserem Weg erleben wir Gott, mehr oder weniger, und das ist natürlich eine der Quellen, warum wir sagen, so ist Gott. So. Unsere eigene Erfahrung mit dem Geist Gottes, also mit dem Gott, der anwesend bei uns ist. Aber die ist subjektiv. Diese Erfahrung ist subjektiv. Natürlich halten wir manchmal etwas für Gottes Stimme, was eigentlich nur unsere eigene ist. Müssen wir mit rechnen. So. Also auch indirekt unsicher. So, weil wir sind halt auch noch dazwischen, wir Menschen. Und das Letzte, die Kirche, damit meine ich jetzt nicht irgendeine Organisation, sondern mehr die Gemeinschaft von Leuten, mit denen man zusammen glaubt. Was ich über Gott glaube, das glaube ich natürlich auch, weil andere etwas glauben. So, und mich das überzeugt oder nicht so. Und mein Glaube prägt deren Glauben. Also, wenn ich ganz alleine mit der Bibel und meinen Erfahrungen mit Gott unterwegs wäre, ich hätte wahrscheinlich schon die eine oder andere lustige Irrlehre entwickelt. Ich brauche also Leute, die mir manchmal sagen, so, das ist Bullshit. Oder guter Ansatz, aber wenn du das nicht auch siehst, dann wird das schief. So. Also, und auch das ist aber etwas Unsicheres. Also, wir können uns natürlich gemeinsam, was wir gemeinsam denken über Gott und glauben, das bleibt natürlich Stückwerk. So. Es hat nicht eine Kirche die Wahrheit. So. Das Wichtigste jetzt, und jetzt komme ich zu dem, wie man Freiheit verteidigt, was Jens Stangenberg sagt, das hier in der Mitte muss um jeden Preis frei bleiben. Frei bleiben. Wir verteidigen die Freiheit, indem wir die Mitte leer lassen. Was meine ich damit? Menschen tendieren dazu, die freie Mitte für gefährlich zu halten und 1 dieser 3 in die Mitte zu schieben. Und zu sagen, das hier ist aber sicher, das hier ist unser Fundament, hier drauf stehen wir. Das kannst du mit allen 3 machen. Du kannst das mit der Bibel machen, du kannst sagen, das ist schwarz auf weiß, wortwörtlich, wahr. Du musst nur machen, was da steht, dann bist du safe, Sicherheit. Ja, du kannst das mit dem Geist Gottes machen, das ist ein bisschen schwieriger. Aber meistens äußert sich das so, dass einzelne Leute, Leiter, große charismatische Leiter, dann in die Mitte geschoben werden. Manchmal wollen sie es selbst, manchmal nicht. Aber der Gedanke, die haben so einen engen Draht zu Gott, was die sagen, ist safe. Ja, also besondere Gotteseffenbarung, Gott hat mir gesagt, so, kritisier das mal, wenn jemand das sagt, da hast du Spaß. Also, du schiebst jemanden in die Mitte und hoffst, damit haben wir einen direkteren, viel direkteren Zugriff auf Gott, ja, das ist safe. Und das kannst du natürlich auch mit der Kirche machen und sagen, du bist auf der richtigen Seite, wenn du zu dieser Kirche gehörst. Bist du drin, bist du safe. Bist du draußen? Leider nicht. So, also die Kirche wird absolut gesetzt, in die Mitte geschoben. So, wisst ihr, wie man das nennt, wenn man 1 in die Mitte schiebt? Es kommt jetzt ein hartes Wort, aber das ist Fundamentalismus. Du schiebst 1 in die Mitte und sagst, das ist unser Fundament, auf dem stehen wir. So, Fundamentalismus sucht nach einem todsicheren Fundament und gibt dabei die Freiheit auf. Wir verteidigen die Freiheit allerdings, und es ist die christliche Freiheit, wenn wir die Mitte bewusst freilassen. Ja, wie fühlt sich das an? Unsicher. Stimmt. Aber das ist christliche Freiheit. Anders ist sie nicht zu haben. Das heißt, praktisch, ich kann der Bibel vertrauen. Und ich darf sie gleichzeitig hinterfragen. Es ist erlaubt. So. Und ich kann ihr trotzdem vertrauen. So. Ist das wackelig irgendwie? Also, das wäre sicherer, wenn man sagt, du musst es nur lesen, da steht es, schaut, oh ja, das ist wackeliger. Aber das ist wichtig, dass es wackelig bleibt auch ein bisschen. Schalte deinen Verstand ein und dein Glauben, dein Vertrauen auf dieses Buch. Genauso mit dem Geist Gottes. Du kannst deinen Erfahrungen mit Gott natürlich vertrauen. So, Gott redet zu dir. Gleichzeitig ist es wichtig, dass du weißt, das ist subjektiv. Das ist meine Erfahrung. Die kann mich auch täuschen. Das ist nicht schlimm. So, so fühlt sich eben Freiheit an. Und genauso hier, die christliche Gemeinschaft, die ist extrem wichtig. Aber wir müssen uns bewusst sein, unsere Erkenntnisse bleiben Stückwerk. So. Und auch christliche Gemeinschaft kann in eine falsche Richtung laufen. So. Also, widerstehe diesem Drang, du müsstest eins der Sachen in die Mitte schieben, um Sicherheit zu gewinnen, weil du die Freiheit aufgibst. Noch etwas kommt auch von Jens Stangenberg, hat mich zuerst erschrocken, der Gedanke. Er sagt, noch nicht mal Jesus dürfen wir in die Mitte stellen. Das ist ein bisschen missverständlich. Natürlich ist Christus unser Fundament, ja. Aber wenn du sagst, ich mache einfach, was Jesus sagt, ja, dann schiebst du dein Bild von Jesus in die Mitte. Du kannst gar nicht anders. So. Dein Bild ist dann halt das, worauf du sagst, das ist die absolute Wahrheit. Also, Jesus Christus, Gott selbst ist das Fundament unseres Glaubens, aber der ist, das sagen diese Dinge, der ist nicht so verfügbar, dass wir den ganz sicher haben. Versteht ihr? So. Darin besteht christliche Freiheit, das auszuhalten und die Mitte freizulassen. Das Fundament deines Glaubens, das gibt es schon, das ist Gott. Aber das ist nicht direkt verfügbar, sondern nur indirekt. Und das ist wichtig so. Darin besteht unsere Freiheit. Er hat gesagt, das ist irgendwie die Schwäche, die große Schwäche der christlichen Religion, dass diese Mitte frei ist. Und gleichzeitig ist es die große Stärke. Die große Stärke. Weil sie ernst damit macht, dass Gott sagt, Mensch, ihr seid frei. Gott will, dass du frei bist. Und du musst keine Angst mehr haben, ihm gegenüber falsch liegen zu können und damit dir alles zu verscherzen. So. Okay, Freiheit als State of Mind. Jetzt sind wir am Schluss. Wir schließen mit einem Videoausschnitt. Als Übergang zu einem Lied, wo wir die Freiheit feiern wollen. Dieser Videoausschnitt geht nochmal auf diesen Gedanken ein. Dein Denken bestimmt deine Welt oder deine Religion oder das, was du über Gott denkst. Ja? Der Ausschnitt, den ich jetzt zeige, den hab ich schon mal gezeigt. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Der ist einfach saugut, deswegen kann er vielleicht noch ein zweites Mal kommen. Truman Show. Wenn ich weiß, warum es da geht, Truman lebt in einer künstlichen Welt unter einer riesigen Glocke. Er weiß allerdings nichts davon, weil er ist in dieser Welt geboren und das Ganze ist ein riesiges Fernsehstudio und Truman wird halt sein ganzes Leben lang so live begleitet. Er ist der Einzige, der nicht weiß, dass diese Welt überhaupt nicht real ist. Und gegen Ende dieses Films kommt er dann an die Grenzen seiner Welt, klopft also da an die Scheibe, ja, und steht jetzt vor der Frage, will ich Freiheit, dann kann ich durch die Tür rausgehen, oder will ich die Sicherheit meiner mir bekannten Welt? Und dann redet er mit dem Regisseur dieser Sendung, werdet ihr gleich sehen, und dieser Regisseur redet wie Gott. Der redet wie Gott. Das ist auch praktisch der Gott von Trumans Welt, könnte man sagen. Achtet mal darauf, was dieser Gott sagt. Achtet mal darauf, an welche Ängste er bei Truman appelliert, um ihn drin zu halten. Und überlegt mal, ob dieser Regisseur Ähnlichkeit hat mit deinem Gottesbild. Dieser Gott ist ziemlich nett sogar. Also, der mag Truman, könnt ihr gleich sehen. Die großartige Wahrheit dieses Films und unserer Realität ist, Gott ist das nicht. Gott ist viel größer. Außerhalb dessen, er will unsere Freiheit. Und am Ende dieses Clips wird gefeiert und dann werden wir direkt in dieses Lied übergehen, wo wir mit einfachen Worten, das Lied, ihr werdet merken, ihr kennt es vielleicht nicht, aber ich glaube, ihr könnt leicht mitsingen. Total simple Worte, aber manchmal sind simple Worte gut, um eine große Wahrheit zu feiern.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.